Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Heute spricht Samuel Rindliesbacher zu Ihnen, doch vorher hören Sie die Schriftlesung, eingerahmt von zwei Gemeindeliedern. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Heute wird Samuel Rindliesbacher das Wort weitergeben. Er redet zum Thema Stiftshütte Teil 2, der Brandopferaltar. Und wir erheben uns und ich lese aus dem Wort Gottes 2. Mose Kapitel 27 Verse 1 bis 8 und Römer 12 Vers 1 und 2. Du sollst einen Altar machen aus Akazienholz, 5 Ellen lang und ebenso breit, dass er viereckig sei und 3 Ellen hoch. Und du sollst auf seinen 4 Ecken Hörner machen, die sollen mit ihm verbunden sein, und sollst ihn mit Kupfer überziehen. Mache auch Töpfe für die Asche, Schaufeln, Becken, Gabeln, Kohlenpfannen. Alle seine Geräte sollst du aus Kupfer machen. Du sollst auch ein Gitterwerk aus Kupfer machen wie ein Netz und 4 Ringe aus Kupfer an seinen 4 Enden. Du sollst es aber von unten her um den Altar legen, unterhalb der Einfassung, dass das Gitter bis zur Mitte des Altars reiche. Und du sollst zu dem Altar auch Stangen machen aus Akazienholz mit Kupfer überzogen. Und man soll die Stangen in die Ringe tun, dass die Stangen an beiden Seiten des Altars seien, wenn man ihn trägt. Als einen Kasten von Brettern sollst du ihn machen, dass er inwendig hohl sei, wie er dir auf dem Berge gezeigt wurde. Und dann Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber gebet zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Ich habe eine Frage an euch. Wisst ihr, welches das größte Problem der Menschheit ist? Was ist das größte Problem der Menschheit? Nun, wenn ich so das Ohr an die Zeitungen und die Zeitschriften, die Radiosendungen lege, dann kann man meinen, vielleicht das Baumsterben. Andere sagen wieder, die Luftverschmutzung. Und wieder andere sagen, gerade jetzt die Brände in Borneo, das Abholzen der Regenwälder, der grünen Lunge. Auch die Erdbevölkerung, sie wächst und sie wächst. Und man hat Angst, dass man die Erdbevölkerung eines Tages nicht mehr ernähren kann. Das sind riesengroße Probleme. Und ich denke, diese Probleme sollte man auch suchen zu lösen. Greenpeace hat sich die Rettung der Natur auf ihre Fahnen geschrieben. Der WWF, Brigitte Bardot zum Beispiel, sie suchen die Tiere zu retten. Der Club of Rome, haben sich Wissenschaftler, hochstehende Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft zusammengetan, um sich Gedanken zu machen, wie können wir unsere Erde retten. Das sind alles gute Ziele, alles gute Gedanken. Und doch, es ist nicht das Hauptproblem. Das Problem, das uns am meisten beschäftigt, ist das Problem der Sünde. Wo kann ich hingehen mit diesem Problem? Tiere, die kann ich unter Schutz stellen. Man kann sogar alternative Energiequellen kann man erschließen. Zum Beispiel Sonnenenergie, Windenergie, die Hybridfahrzeuge. Der Regenwald könnte man selektiver nutzen. Auch der Hunger der Welt, man könnte ihn stillen. Und doch, wo soll ich hingehen mit meiner Sünde? Gibt es einen Ort? Gibt es eine Lösung für dieses Problem? Wohin kann ich mit meinem aufgewühlten, mit meinem geplagten Gewissen, wo kann ich hingehen? Vielleicht ist Sünde nur ein alter Zopf der christlichen Kirche. Sünde, das gibt's doch gar nicht. Haben wir uns täuschen lassen? Vielleicht wäre es heute besser zu reden von einem falschen Verhalten. Oder einem Verhalten, das nicht mehr der Norm der Gesellschaft entspricht. Sünde, über das redet man heute nicht mehr. Sünde ist schon lange abgeschafft. Man ist doch heute modern. Man ist nicht mehr in dem Mond. Was Mann oder was der Frau gefällt, das wird getan. Was man für gut findet, das ist richtig heute. Heute ist die Norm die Gesellschaft. Und was einem gefällt, das ist heute die Norm. Maßstäbe sind heute relativ, sind wie Gummibegriffe. In Paris gibt es den Urmeter. Den Urmeter der Gesellschaft ist heute relativ. Gesetze kann man auswechseln. Die Schweiz hat schon über 1000 Gesetze den EU-Normen angepasst. Ganz im Stillen. Man hört es nicht. Aber komme heute nicht mehr mit Sünde. Sünde gibt es heute nicht mehr. Und selbst in christlichen Kreisen fehlt die Orientierung. Ich weiß von ehemaligen Jugendleitern, von anderen Gemeinden, die haben zusammengewohnt mit ihrer Freundin, obwohl sie nicht verheiratet waren. In christlichen Kreisen. Heute ist gut, was einem gefällt. Aber bei Gott ist Sünde nicht abgeschafft. Gott hat die Sünde nicht relativiert. Sünde, sie bleibt vor Gott Sünde, immer und ewig. Und diese Sünde ist in deinem Leben und in meinem Leben. Die Sünde ist allgemein und das klagt auch der Herr in der Schrift. Er sagt in Daniel 9, Vers 5, wo es heißt, denn wir haben alle gesündigt und wir haben uns alle vergangen und wir haben alle gottlos gehandelt. Wir, das heißt du und das heißt ich, wir haben uns aufgelehnt gegen den lebendigen Gott und sind von deinen Geboten, o Gott, und deinen Rechtsbestimmungen, sind wir abgetreten. Die UNO, die kann noch so viele Vollversammlungen durchführen. Der WWF kann protestieren. Greenpeace kann auf die Barrikaden gehen, sich anketten bei den Eisenbahnschwellen, dass der Castor nicht durchfahren kann. Sie kann gegen die Versenkung der Bohrinseln im Nordsee kann sie protestieren und eine Welle der Empörung auslösen. Aber das Problem der Sünde wird mit diesem allem nicht aus der Welt geschafft. Keine Anstrengung löst das Problem der Sünde. Es ist das Problem, die Ursache aller folgenden Probleme. Es ist das Problem in deinem Leben. Das ist das Problem in meinem Leben. Und dieses Problem, die Sünde, sie trennt uns auf ewig von Gott. Und doch, es gibt einen Ausweg. Es gibt eine einzige Möglichkeit, dieses Problem aus der Welt zu schaffen, dieses Problem aus deinem Leben wegzubringen. Es gibt einen Ausweg. Und diesen Ausweg zeigt Gott dir selber in der Bibel. Gott selber zeigt die Lösung auf. Gott selber, weil er dich liebt, weil er Sehnsucht hat nach dir, ergreift die Initiative und er sucht eine Lösung und er findet sie auch. In einem Sprichwort heißt es, es gibt viele Wege nach Rom. Doch für die Sünde gibt es nur ein einziges Ausweg. Das zentrale Problem in deinem Leben kann nur über das Kreuz von Golgatha gelöst werden. Der Ausweg, den uns Gott zeigt, wird uns gezeigt in diesem Brandopferaltar der Stiftshütte. Der Brandopferaltar ist ein Vorbild, ein Schatten auf das Kreuz des Herrn Jesus. Die Bibel sagt, dass das Problem deiner Sünde, der Trennung von Gott, gelöst werden kann, indem Blut vergossen wird. Indem jemand sein Blut gibt anstelle deines Blutes, das eigentlich vergossen werden sollte. Es heißt in Hebräer 9, Vers 22, da heißt es, denn es werden fast alle Dinge mit was gereinigt? Mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen, da gibt es keine Vergebung. Wir wollen einmal sehen, was ein Israelit tun musste, wenn er für seine Sünden in seinem Leben Vergebung haben wollte. Wohin musste er gehen? Was musste er tun? Er ging zur Zeit des Mose, als Israel in der Wüste war, da haben sie sich aufgestellt im Zentrum der Stiftshütte und rundherum war das Zeltlager des Volkes Israel. Und draußen vor dem Zeltlager waren die Schafherden. Die Israeliten haben viel Vieh, Schaf, Rinder mitgenommen aus Ägypten. Die haben sie vor der Zeltstadt, hatten sie die. Und nun musste jemand, der gesündigt hat, er musste gehen vor das Zeltlager. Er musste da gehen in seine Herde und das beste, das schönste Schaf nehmen, dann mit diesem Schaf zur Stiftshütte und es da schlachten. Was denkt ihr, wenn nun so ein Mann, ein Israelit, der hat gemerkt, ich habe das Problem der Sünde in meinem Leben. Ich stehe vor Gott und bin schuldig. Ich kann vor Gott nicht bestehen mit meiner Sünde in meinem Leben. Er hat es gemerkt, hat es festgestellt. Die Sünde hat ihn gedrückt in seinem Herzen. Und er wollte Versöhnung. Er ging zu seinen Schafherden, hat das beste Schaf ausgesucht. Was denkt ihr, was haben seine Angestellten gedacht, als er so prüfend durch die Reihen der Schafe geht? Er sucht sich das Beste aus. Jedes kontrolliert er. Es darf kein Fehler daran sein. Der Chef selber geht. Die Angestellten merken, der hat ja gesündigt, der hat Probleme in seinem Leben. Kein Krüppel durfte er nehmen, kein Lahmes. Nein, das Beste seiner ganzen Zucht. Und dann hat er einen Strick um den Hals gelegt und er zog mit diesem Schaf durch die ganze Zeltstadt zur Stiftshütte. Er zog vorbei an seinen Freunden. Die haben gesehen, da geht einer, der hat gesündigt. Das Schaf ist nicht still. Das Schaf, es blökt, es schreit. Alle haben gehört im Zelt. Die Häuser damals waren nicht so gut isoliert wie heute. Die haben gehört, da geht ja einer, der hat gesündigt. Vorbei an seinen Freunden. Aber auch vorbei am eigenen Zelt. Die Kinder haben vielleicht rausgeschaut. Können wir als Eltern vor unseren Kindern noch eingestehen, dass wir Sünder sind? Dass wir Vergebung brauchen? Kann ich als Vater noch vor meinen Kindern hinstehen und sagen, du, ich habe gefehlt, vergib mir. Dieser Mann, er musste es tun. Er ging vorbei am Zelt seiner eigenen Familie. Er ging vorbei an seiner Frau. Er ging vorbei auch an seinen Arbeitskollegen. Alle konnten es sehen. Und selbst die, vor denen man oft hat, Angst hat, dass sie etwas merken könnten, dass wir Christen sind, unsere Nachbarn, auch die haben festgestellt, da geht einer, der hat gesündigt. Der braucht Vergebung. Der braucht Reinigung. Jeder konnte es sehen. Es ist sehr, sehr demütigend. Und früher war es bei der Heilsarmee noch so, da gab es eine Bußbank vorne. Da musste man durch die ganzen Reihen gehen, vorne hinknien, ähnlich wie dieser Mann. Es ist demütigend, so bloßgestellt zu werden. Bloßgestellt mit Sünde im Leben. Aber es ist auch heilsam. Kein einziger konnte mit dem Finger zeigen. Denn vielleicht am nächsten Tag wäre er dran. Wenn er Vergebung wollte, musste auch er diesen Weg gehen. Auch er musste zur Stiftshütte. Jeder musste eingestehen, auch ich bin ein Sünder. Morgen bin ich an der Reihe. Auch ich brauche Vergebung. Und genau gibt es heute noch keinen anderen Weg. Wenn wir Vergebung für unsere Sünden wollen, gibt es nur das Kreuz von Golgatha. Nur der Brandopferaltar. Es gibt keinen anderen Ausweg. Dieser Mann, wie zog er? Er zog tief beschämt durch das ganze Zeltdorf. Den Blick auf den Boden gerichtet. Ich denke, er hat nicht gewagt, aufzublicken. Er hat sich geschämt. Er hat gehofft, hoffentlich sieht mich niemand. Er hat auch gedacht, ich will umkehren, nur diese Schande nicht. Aber sein Gewissen, seine Sünden haben ihn nicht losgelassen. Er wollte Vergebung, er wollte Versöhnung. Er wollte endlich Frieden. Und darum zog er seinen Weg weiter. Er ging zum Kreuz von Golgatha. Und gerade das ist heute die große Not. Viele scheuen sich die Konsequenzen. Viele scheuen sich, ans Licht zu kommen. Obwohl das Gewissen keine Ruhe lässt. Obwohl sie geplagt sind. Sie suchen Frieden. Aber auf dem falschen Weg. Sie suchen Ruhe, aber nicht beim Kreuz von Golgatha. Überall, nur nicht beim Herrn. Viele, die merken in ihrem Herzen, ich stehe nicht klar. Ich weiß, es gibt einmal ein Gericht. Ich muss mich einmal verantworten über dem, was ich getan habe. Und was tun sie? Sie kommen nach der Arbeit nach Hause, den Stöpsel über die Ohren. Nur abschweifen, nur weg. Andere, die stürzen sich in die Arbeit. Nur vergessen, nur nicht einmal stille werden und nachdenken, was mir Gott zu sagen hat. Wieder andere, ganz besonders die Jugend von heute, sie fährt ab auf Techno. Warum? Sie wollen abschweben. Freitagabend geht man an einen Rave, besonders in der Früh, vollgepumpt. Nur abschweben, nur nicht einmal zur Besinnung kommen. Sie wollen das High-Erlebnis. Wieder andere, dieser Spitzensport, diese verrückten Dinge. Immer extremer, immer weiter, immer schneller. Nur damit der Adrenalinstoß da ist. Aber für die Seelen finden sie keinen Frieden. Die einzige Möglichkeit, die es gibt, die lassen sie außer Acht. Von dem wollen sie nichts wissen. Die einzige Möglichkeit, die dir Gott anbietet, ist das Kreuz von Golgatha. Nur hier am Kreuz von Golgatha findest du Ruhe. Hier kann dein Gewissen zur Ruhe kommen. Hier kann deine Sünde vergeben werden. Hier kannst du Frieden finden. Das Kreuz von Golgatha ist die Antwort für das Problem in deinem Leben. Und dieses Kreuz von Golgatha, es wird vorgeschattet in diesem Brandopferaltar. Im alten Israel, zur Zeit des Mose, wusste jeder Israelit, dass am Brandopferaltar Zuflucht ist. Ich kann gehen, auch wenn ich noch so ein großer Sünder bin. Am Kreuz finde ich Ruhe. So erzählt uns die Bibel im Buch der Könige eine Geschichte. Da war der David, der König David, war gestorben. Sein Sohn, der Salomo, wurde König an seiner Stelle. Und nun gab es einen Staatsstreich oder einen Versuch eines Staatsstreiches. Und doch, der Geheimdienst, der Mossad zur damaligen Zeit, funktionierte schon sehr gut. Und es kam zum Salomo seine Ohren. Der Adonia, er musste fliehen. Und wohin floh er? Er wusste, wenn mich der Salomo erwischt, bin ich ein Kopf kürzer. Wohin floh er? Er floh direkt zum Brandopferaltar. Es steht in 1. Könige 1, 50 und 52. Da heißt es, und der Adonia, er fürchtete sich vor Salomo. Und Adonia machte sich auf und ging hin und ergriff die Hörner des Altars. Wir haben gelesen, der Hans-Jörg Wiel hat es gelesen, der Altar hatte Hörner. Er hat diese gepackt, hat sich daran festgehalten. Und das heißt es nachher weiter im Könige. Das wurde Salomo berichtet, indem man sagte, siehe, der Adonia erfürchtet den König. Und siehe, er hält die Hörner des Altars fest und sagt, der König Salomo schwöre mir heute, dass er seinen Knecht nicht mit dem Schwert töten wird. Und Salomo sagte, wenn er sich als ein zuverlässiger Mann erweist, soll von seinem Haar keines auf die Erde fallen. Wenn aber Böses an ihm gefunden wird, dann soll er sterben. Dieser Adonia erfand Ruhe am Kreuz, am Brandopferaltar. Und auch heute findest du nur Ruhe für dein Gewissen. Nur Ruhe für dein Problem in deinem Leben, für deine Sünde. Am Kreuz von Golgatha, nur da. Golgatha ist der Ort, wo Gott Sünde nicht zurechnet. Wo Gott Schuld vergibt. Sie mag noch so groß sein. Adonia war ein Rebell, ein Staatsaufwiegler. Er fand Ruhe. Und um diese einzige Möglichkeit wusste auch der Mann im Israel, der mit seinem Schaf durch die ganze Zeltstadt zog. Ich finde Ruhe am Kreuz. Ich finde Ruhe am Altar. Und darum gab es für ihn nur diesen einzigen Weg. Draußen vor der Stiftshütte, da standen die Wächter, die Leviten. Die haben geschaut, ist sein Tier in Ordnung? Hat es keinen Fehl? Hat es keinen Fehler? Ist es nicht krank oder ein falsches Tier? Wenn alles für gut befunden wurde, dann durfte er durch die Stiftshütte Eingang hineingehen und dann durfte er zum Priester mit seinem Schaf. Dann hat er diesem Schaf die Hände auf den Kopf gelegt und er hat alle seine Sünden, die er loswerden wollte, auf dieses Tier abgelegt. Er musste sie alle mit Namen aufzählen. Wenn er das alles getan hatte, dann musste er mit eigener Hand das Messer nehmen und diesem Tier den Hals durchschneiden. Jeder musste es tun, der Vergebung haben wollte. Eine ganz brutale Sache. Blut musste fließen zur Vergebung. Und genau das Gleiche sehen wir schon einige Kapitel weiter vorne in 2. Mose 12. Da heißt es, 2. Mose 12, am 10. dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus. Je ein Lamm für das Haus. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjährig. Auch hier wieder, ein Lamm ohne Fehler, ein männliches. Es soll für euch sein von den Schafen oder von den Ziegen. Und ihr sollt es aufbewahren. Das heißt, sie mussten es nehmen zu sich ins Zelt. Sie mussten es aufbewahren bei sich. Eine tiefe, innige Verbindung wurde da aufgebaut. Und dann heißt es, dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und an die Türschwellen streichen. Dann heißt es weiter in Vers 12, und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Lande Ägypten erschlagen. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Hier wird Blut vergossen, wieder stellvertretend, um andere Menschen zu erlösen. Dieses Blut, es war Schutz vor dem Verderben. Das Lamm, wenn es nicht geschlachtet wurde, wo kein Blut floss, wo der Sohn gesagt hat, Papa, Papa, mach das ja nicht. Am nächsten Tag war gerade dieser Sohn, sein Ältester, war tot. Da war am nächsten Morgen ein Elend im Haus. Kann ich nicht vorstellen. Meint ihr, dass es dieser Familie leicht gefallen ist, dieses Opferlamm zu schlachten? Dass man speziell nehmen musste, zu sich ins Zelt aufbewahren oder zu sich ins Haus aufbewahren? Damals gab es nicht ein Stall und ein Wohnhaus. Nein, man hat die Tiere im gleichen Raum gehabt. Auch heute, auch bei uns, noch vor 100 Jahren im Tessin. Da hat man die Kühe, die Schafe gebraucht als Heizkörper. Da ist eine tiefe Verbindung entstanden. Die Kinder haben eine Beziehung hergestellt zu diesem Schaf. Ich kann mich noch gut erinnern, es war in Südamerika. Da wurde einem der Jungen auf dem Gelände, wurde zu Ostern ein kleines Schaf geschenkt. Er muss es noch mit der Flasche aufziehen. Innerhalb kürzester Zeit war eine tiefe Verbindung zwischen diesem Tier und diesem jungen Burschen. Wenn dieser junge Bursche nur schon zum Tor hereinkam und nach diesem Tier rief, es ließ alles stehen und liegen und sofort ging es zu diesem jungen Burschen. Meint ihr, dass es leicht gefallen ist, diese Familie, dieses Tier zu schlachten? Das Tier, es wuchs heran, es wurde größer, bald hat es genug von der Flasche, fing an Gras zu fressen und unter anderem auch die Rosen auf dem Gelände. Da habe ich gesagt, jetzt ist genug, jetzt wird das geschlachtet. Könnt ihr euch vorstellen, wie dieser Bursche geweint hat? Er hat gesagt, dieses Tier wird nicht geschlachtet. Dieses Tier habe ich gern, das liebe ich. Wir müssen es wegtun, wieder zurück zum Bauern. Meint ihr, dass diese Familie in der Stiftshütte, bei der Stiftshütte, ist es leicht gefallen, das Tier zu schlachten? Wenn der Sohn gesagt hat, Papa, Papa, ich habe es lieb. Papa, ich habe es als Spielkamerad. Ich habe die besten Kräuter jeden Tag gesucht. Und doch es musste sterben, wenn nicht sein ältester Sohn des Todes sterben sollte. Auch für den Mann am Altar, es gab keine Alternative. Er musste das Tier schlachten. Es musste sterben. Sein Gewissen ließ ihm keine Ruhe. Das Tier stirbt am Stelle des Sünders. Und die Bibel erzählt uns noch von einem anderen Tier, von einem anderen Opferlamm, das geschlachtet wird und geschlachtet wurde vor Grundlegung der Welt. Der Johannes der Täufer, er steht am Jordan, er tauft. Dann sieht eines Tages Jesus zu ihm kommen. Und voller innerer Verwunderung sagt er, siehe, das ist das Lamm Gottes. Der Johannes erkannte Jesus, weil sie waren miteinander verwandt. Aber der Johannes kannte Jesus nicht als das Lamm Gottes, als der die Sünden der Welt hinwegträgt. Als er so tauft am Jordan, kommt es wie vom Geist des Herrn über ihn. Und von einem Augenblick weiß er es und sieht er es. Das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Kannten die Juden damals sehr gut. Jeden Tag wurden Hunderte von Tieren geschlachtet. Es flossen Liter über Liter von Blut. Jeden Tag, 365 Tage im Jahr, Jahr ein, Jahr aus, ohne Unterbruch. Und nun kommt Johannes der Täufer und sagt: Siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Das heißt also, alles andere ist nicht mehr notwendig. Nur noch das Einzige, das Lamm Gottes, Jesus Christus. Die Bibel sagt uns, dass hier etwas Besseres ist. Besser als das viele Blut all der Tiere. Nämlich das Blut des Sohnes Gottes. Es heißt in Hebräer 9, Vers 12. Er ist, das heißt also Jesus. Jesus ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder von Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen, und er hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch die Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird das Blut Jesu Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen. Das Problem deiner Sünde Es gibt eine Lösung, weil Jesus Christus für dich bezahlt hat. Jesus Christus wurde das einzige Opferlamm, das bezahlt auf diesem Altar, am Kreuz von Golgatha, für deine Sünden. Und nun kehren wir nochmal zurück zu diesem Mann in der Stiftshütte. Er stand da in der Stiftshütte vor dem Priester, vor dem Brandopferaltar. Tief beschämt, er weiß, ich sollte einer sterben. Ich soll es einfach bezahlen. Ich habe es verbrochen. Er legt diesem Tier die Hände auf den Kopf. Er weiß, ich sollte sterben. Dieses Tier weiß von keiner Sünde. Es hat keine Beziehung zur Sünde. Es weiß nicht einmal, was Sünde ist. Er legt alle seine Sünden auf dieses Tier. Seine unreinen Blicke, seinen Hass, seinen Diebstahl. Und wie die Sünden alle heißen, alle, die er loswerden wollte, legt er auf dieses Tier. Dann ergreift er das Messer und er sagt, an meiner Stelle stirbst du, ich hätte es verdient. Und mit diesen Worten schneidet er diesem Tier die Kehle durch. Und nun sollte unser Blick noch einmal gehen. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Jesus stirbt für dich. Jesus bezahlt für dich. Du selber hast es verschuldet. Jesus, er lässt sich aus Liebe zu dir und zu mir sein Leben nehmen. Und Jesus wird in die tiefsten Nöte hineingestürzt, die wir uns nie vorstellen können. Und das wird auch in diesem Brandopferaltar sichtbar. Die Bauweise des Altars, haben wir gelesen, war gemacht aus Holz. Es heißt in 2. Mose, wo wir gelesen haben, mach diesen Altar aus Akazienholz. Normalerweise ist das widersinnig. Warum soll ein Altar, der dem Feuer ausgesetzt wird, aus Holz gemacht werden? Widersinnig. Und dann sollte man ihn beziehen mit Eisenblechen. Hier ist keine Spur von Romantik. Hier ist nur Feuer, das heißt Hitze, nur Gericht. Alles verbrennt. Das Holz, von dem bleibt nichts übrig. Dieser Altar zeigt uns, wie Jesus Christus in seinem Menschsein konfrontiert wurde mit der brutalen Realität des Zornes Gottes, des heiligen Zornes, des gerechten Zornes, den du und den ich verdient hätten. Er bezahlt. Wir sollten immer daran denken, ich hätte es verdient, ich soll an dieser Stelle sein. Und nun wird Jesus Christus gefressen von den Zornesflammen des göttlichen Gerichtes. Holz, wenn das Holz verwendet wird in der Stiftshütte, bedeutet das immer, ist ein Sinnbild auf Jesus Christus in seinem Menschsein. Heißt es nicht in der Bibel, er spross vor ihm auf wie ein Reis aus dürrem Erdreich. Es heißt, wie ein Spross, wie ein kleines Pflänzchen, wie ein kleiner Baum, Holz. Und dieses Holz möchte uns die menschliche Seite des Herrn Jesus zeigen. Kannte nicht Jesus Schmerz? War er nicht traurig? War er nicht müde? War er nicht durstig am Brunnen der Samariterin? Und genau dieses Holz, dieses menschliche Wesen des Herrn Jesus, die menschliche Seite des Herrn Jesus, wird hier nun ausgesetzt dem Feuer und der Zornesglut Gottes. Das Feuer, es fraß alles. Es blieb nichts übrig vom Herrn Jesus. Wenn Feuer, Holz, ein Holz dem Feuer ausgesetzt wird, innerhalb kürzester Zeit ist das Holz verkohlt. Die Hitze zersetzt das Holz. Und genau das Gleiche geschah mit dem Herrn Jesus. Es heißt in 2. Mose 27, Vers 8, da heißt es, du sollst den Altar aus Brettern machen. Und dann kommt an und für sich ein Widerspruch. Da heißt es, auf dass er innen hohl sei. Das waren Bretter, dann wurden sie mit Blech überzogen. Normalerweise sind die innen nicht hohl. Aber wenn sie im Feuer ausgesetzt sind, dann wird es hohl, zerfressen vom Feuer. Und das ist genau die Situation des Herrn Jesus, des Lammes Gottes, am Kreuz von Golgatha. Von Jesus blieb nichts übrig. Der Zorn Gottes hat den Leib Jesu zu Asche werden lassen. Bevor der Herr Jesus ans Kreuz ging, sagt die Bibel, dass der Herr Jesus der Schönste unter den Menschenkindern war. Und nun gehen wir ganz kurz nochmal zurück zu diesem Mann, der vor der Stiftshütte steht, vor dem Brandopferaltar. Er hat das Beste, das schönste Lamm genommen, ohne Fehl. Jesus kannte keine Sünde. Jesus war ohne Fehl. Und darum sagt die Bibel auch im Psalm 45, Vers 3, du bist schöner als andere Menschen. In Bezug auf Jesus ist das. Du bist schöner als andere Menschen. Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. Und darum hat Gott dich gesegnet auf ewig. Doch als Jesus am Kreuz hängt, für mich, für dich, da wird Jesus in unvorstellbarer Art und Weise entstellt. Sein Angesicht verzerrt, so wie es nur die Sünde fertig bringt. Und jetzt heißt es, als Jesus am Kreuz hängt, heißt es in Jesaja 53, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und wir sahen ihn, da hat er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war so verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Und was haben die Soldaten gemacht? Sie haben sich alle abgewandt. Wo waren die Jünger? Sie haben das Gesicht verborgen. Sie konnten nicht sehen, wie Jesus entstellt wird durch unsere Sünden. Er war so verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. So hässlich war Jesus am Kreuz. All die Sünden hat er auf uns genommen, hat er auf sich genommen. Entstellt, deformiert. Der Teufel, sie trieb sein höllisches Spiel. Es heißt im Psalm 22, viele Stiere haben mich umringt, starke Stiere vom Basan. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgerissen, wie ein Löwe, reißend und brüllend. Und dann kommt es, wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Innern. Und selbst die Sonne konnte nicht mit ansehen, was mit ihrem Schöpfer geschah. Die ganze Schöpfung hat ihr Angesicht weggewandt. Die Sonne hat ihr Angesicht verhüllt und es wurde dunkel auf der Erde. Sie konnte nicht mit ansehen, wie ihr Schöpfer auf diese Art und Weise entstellt wurde. Sie verhüllt ihr Angesicht. Es wird dunkel auf dieser Erde. Und es tat er aus Liebe zu dir und zu mir, weil er uns liebt. Und doch, die ganze Tragweite, die ganze Tiefe können wir nie messen. Was dort auf Golgatha geschah, wird schlussendlich immer ein Geheimnis bleiben. Nämlich ein Geheimnis zwischen Gott und Jesus. Immer. Wir können es nicht begreifen. Und genau das wird uns auch geschildert in der Bauweise dieses Altars. Jesus allein. Niemand sollte es sehen. Warum? Der Brandopferaltar war gemacht ungefähr 1,50 Meter hoch. Und genau in der Mitte war ein Eisenrost angebracht. Das heißt, das Opfer, dem musste hineingelegt werden, den Blicken der Allgemeinheit entzogen. Er löst das zentrale Problem in deinem Leben, weil er für dich zahlt, weil er das Lamm Gottes wird am Kreuz von Golgatha. Und weil dieses zentrale Problem in deinem Leben gelöst werden darf, weil er bezahlt hat, wir dürfen zurückkehren. So wie dieser Mann im Zeltdorf. Er zog durch die ganzen Gassen. Er zog wohin? Er zog zum Brandopferaltar. Ihm war es egal, was seine Freunde sagten. Ihm war es egal, was seine Familie dachte. Ihm war es egal, was seine Frau meinte. Er wollte endlich Frieden für seine Seele. Er wollte endlich mit diesem zentralen Problem, wollte er endlich aufräumen. Und genau das dürfen wir auch. Wir dürfen zu diesem Brandopferaltar. Wir dürfen zum Kreuz des Herrn Jesus. Wir dürfen zu Jesus kommen. Es heißt in einem Lied, der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Jesus hat es getan für dich, weil er dich liebt. Und darum heißt es auch in einem anderen Lied, so wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut, das Blut des Herrn Jesus, mach mich von Flecken rein. O Gottes Lamm, ich komm. Ja, du darfst heute kommen zum Herrn Jesus. Du darfst ihm all deine Not bringen. Sie mag noch so groß sein. Der Herr vergibt. Es heißt, so wie aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von all unserer Untugend. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Amen. Um stille werden und beten. Herr Jesus, du hast bezahlt. Was es dich gekostet hat, können wir nie verstehen, nie begreifen. Aber du hast es getan aus Liebe zu mir und zu uns. Danke dafür. Und danke, dass auch du mich einlädst, dass du uns einlädst, dass wir kommen dürfen, dass wir dir alle unsere Not, unsere Sünde bringen dürfen und dass du gerne vergibst, weil du alles getan hast, weil du bezahlt hast. Schenke, dass wir das bewegen dürfen in unseren Herzen, darüber nachdenken und auch, dass wir nachdenken dürfen, wie ernst es ist, die Sünde, dass sie trennt. Dass es die Sünde uns verunmöglicht, zu dir zu kommen, aber dass es eine Lösung gibt für die Sünde, nämlich das Kreuz von Golgatha. Schenk, dass wir darüber nachdenken und es nicht vergessen. Und auch die Konsequenzen ziehen für unser persönliches Leben. Danke dafür. Amen.
In der Predigtreihe über die Stiftshütte hörten Sie heute von Samuel Rindlisbacher den zweiten Teil mit dem Thema »Der Brandopferaltar«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf und dies vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!